Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und mit meinem heutigen Gast möchte ich einmal die europäische Brille aufsetzen. Es geht um Ansätze wie den European Long-Term Investment Fund. Das ist ein Weg, über den die EU den Zugang zu Investitionen in Infrastruktur und nachhaltige Projekte vereinfachen möchte. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie sich in der Praxis zeigt, was schon gut läuft und was noch vielleicht ein bisschen besser laufen könnte. Darüber spreche ich heute mit Carsten Kürlings. Er ist Geschäftsführer der GLS Investments, einer Tochter der GLS Bank und unter anderem zuständig für Investmentfondsgeschäft und Nachhaltigkeitsresearch. Und außerdem ist er mit der GLS auch engagiert in der Sustainable Banking Coalition, die sich auf europäischer Ebene in Regulierungsprozesse einbringt. Auch darüber werden wir sprechen. Ich sage zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Reifenberger, ich freue mich über die Einladung und Ihre Fragen.
Davon kommen jetzt mal gleich die ersten, Herr Kürlings, keine Sorge. Fangen wir mal an mit dem Thema LTIF. Der sollte ja für mehr Dynamik bei nachhaltigen Investments sorgen. Es wurde ja auch schon nachgebessert. Man hat jetzt die LTIF 2.0-Verordnung und die ist seit gut 2 Jahren jetzt, glaube ich, in Kraft. Sollte ja insbesondere kleinere Vermögen adressieren, nutzbar machen. Die GLS hat auch einen Energieinfrastrukturfonds als LTIF konzipiert mit Fokus auf Wind- und Solarparks und Speichertechnologie. Sie haben jetzt Anteilsklassen mit 200.000 Euro Mindestanlagevolumen und Sie haben auch welche ohne Mindestanlage. Was würden Sie denn sagen, wo ist das Interesse größer? Sind es eher die institutionellen oder ist das inzwischen auch was, sagen wir mal, dem Privatanleger geläufig ist als Konstrukt?
Ich glaube, es ist eine Riesenchance für Privatanleger, sich am Realwerten zu beteiligen, an der Realwirtschaft und damit sogenannte Real Assets zu erwerben und damit auch so eine Form von natürlichem Hedge im Portfolio zu haben. Aber es ist zweifelsfrei natürlich auch nur ein kleiner Depotbaustein, weil wir hier über illiquide Assets reden. Da reden wir vielleicht gleich auch noch mehr drüber. Und deswegen glauben wir, es ist vor allem sehr vorteilhaft für Privatanleger und natürlich auch für institutionelle oder semi-institutionelle, wenn man aber fair drauf guckt und auch die Entwicklung vom LTIF 1 zum LTIF 2, muss man sicherlich sagen, war beim LTIF 1 vielleicht auch eine Fehlannahme zu glauben, das wäre jetzt auch toll für Institutionelle. Die Institutionellen haben ja schon ein breites Angebot von Strukturierungsmöglichkeiten. Ich glaube, die haben nicht auf den LTIF gewartet. Und bei Privatanlegern ist es aber, glaube ich, anders. Wenn man da drauf schaut, es gab wenig Möglichkeiten im Bereich Real Assets in der zum Beispiel Infrastruktur zu investieren, so wie wir das jetzt tun. Die Strukturen waren häufig nicht skalierbar, nicht diversifizierbar und auch teuer, fiel ja auch aus dem Bereich Vermögensanlagen. Manche sagen auch böse im Graumarkt. Und da bringt der LTIF jetzt sehr, sehr viele Verbesserungen für Privatinvestoren, dass man eine saubere Fonds-Governance-Struktur hat, dass man eine hohe Diversifikation darstellen kann, dass man wirklich in der Realwirtschaft investieren kann, auch mit kleineren Beträgen.
Ist denn die Nachfrage da? Weil das ist ja ein Produkt, das ist ja sehr erklärungsbedürftig.
Genau. Das kann ich aus der Praxis noch nicht ganz abschließend sagen, weil wir gerade starten. Also wir stehen gerade am Launch. Aber wir sehen schon eine hohe Nachfrage auch von Intermediären, die das spiegeln, dass es halt Nachfrage gibt von vermögenden Privatkunden, in diese Assetklassen mit gut strukturierten Angeboten zu investieren. Was wir aber auch am Markt sehen, dass einige LTIFs Herausforderungen haben im Vertrieb, die aber eher struktureller Art sind.
Da können wir vielleicht mal noch ein bisschen drauf eingehen. Das sollte ja auch ein Regelwerk sein, was sozusagen EU-weit einheitlich mal einen Rahmen bildet, unter dem man ja Verschiedenstes dann subsumieren kann. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie sagen, es gibt Vertriebshindernisse, woran hängt es dann? Also müsste man da vielleicht irgendwo nochmal nachschärfen?
Also ich glaube nicht der Regulator. Der Regulator hat aus meiner Sicht seine Hausaufgaben grundsätzlich gemacht auf europäischer Ebene. Ein bisschen kritischer, reden wir vielleicht gleich noch drüber, muss man gucken, was dann die nationalen Regulatoren oder Gesetzgeber gemacht haben. Aber es ist ja erstmal grundsätzlich ein Angebot, was sich europaweit vertreiben darf, was aus meiner Sicht ein Riesenvorteil ist und auch in die richtige Richtung geht. Was aber häufig missverstanden wird, wenn man vom LTIF oder LTIF 2.0 spricht, dass man glaubt, das wäre eine Produktart oder eine Hülle. Das sind aber sehr unterschiedlich. Wir reden halt nur über ein Regime, ein gesetzliches Rahmenwerk, das etwas regelt. Und darunter sind sehr viele verschiedene Strukturen möglich. Also rechtlicher Art, aber auch konzeptioneller Art. Habe ich einen geschlossenen Fonds? Habe ich Evergreen-Strukturen oder Evergreen-ähnliche Strukturen? Das macht schon einen Riesenunterschied. Und dann ist halt die Frage, wenn ich Privatkunden adressiere, will ich, dass das Depot fähig ist, will ich, dass ich das Depot als Abwicklungsweg habe, dann muss ich halt eine Orderstrecke auch anbieten können. Ne? Das heißt, ich muss von, dass WM-Daten befüllt sind, dass es technische Möglichkeiten gibt für die Widerrufsfrist, für Kündigungsfristen, für Rückgabemöglichkeiten und so weiter. Das muss man alles bedenken und man braucht dann einen AIFM, der auch das kann, also der eigentlich aus dem UCITS-Bereich ursprünglich kommt und nicht aus dem Bereich der geschlossenen Fonds. Und ich glaube, dass das einige Anbieter unterschätzt haben und gedacht haben, das kann man mit jedem AIFM machen. Und wir glauben das nicht. Ich glaube, man braucht dann eine Adresse, die das kann und dann auch offen ist, diese Abwicklungswege zu gehen, weil man ist häufig eine oder der Erste, der das dann geht. Und da müssen viele noch ihre Hausaufgaben machen, was die Intermediäre dazwischen betrifft.
Das heißt, es ist noch nicht so ein Mainstream-Produkt, was man einfach mal eben lanciert auf bewährtem Wege, sondern da muss man noch ein bisschen gucken, wie man es hinbekommt.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine komplexe Struktur, die auch, wie gesagt, sehr unterschiedlich ist und auch ja teilweise unterschiedliche Inhalte hat und die Abwicklungswege entwickeln sich gerade erst. Aber da passiert aus meiner Sicht auch viel Positives. Es gibt ja auch ganz neue Abwicklungsplattformen, ganz neue Informationsplattformen, was, glaube ich, insgesamt für den Fondsstandort oder auch den Finanzsektor eigentlich ziemlich gut ist, dass da ein vitales Ökosystem entsteht.
Jetzt haben Sie ja diese Reise sozusagen gerade bis zum Launch durchlebt. Gab es bei Ihnen auch einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, das ist jetzt vielleicht doch komplexer, als man gedacht hätte?
Ich glaube, wir sind schon mit sehr viel Demut rangegangen. Also man erlebt natürlich bei einer Konzeption auch immer Hindernisse, Hürden, die man bewältigen muss. Dass das jetzt an sich leicht ist, sind wir von vornherein immer nicht ausgegangen und haben es auch gerade bewusst von, ich sag mal, ganz hinten gedacht. Also ich habe es meinen Mitarbeitern gesagt, denk vom Kundendepot aus, ne, wie kommst du auch nachher rein, dass es wirklich erwerbbar ist. Und ich glaube, dass da meine Mitarbeiter dann auch die richtigen Wege eingeschlagen haben und auch mit den richtigen Partnerinnen zusammengearbeitet haben.
Was ist so Ihr Ziel jetzt bei Konditionen, Rendite, auch bei Zielvolumen?
Also mit Zielvolumen, wir wollen möglichst schnell über die 100 Millionen Euro Fondsvolumen kommen. Wir starten jetzt mit einem Anchor-Investment von unserer Mutter, der GLS Bank, mit 30 Millionen Euro. Dann wollen wir das halt möglichst granular auch auf der Investorenseite aufstellen. Also wollen gar nicht wenige, sondern viele Investoren haben mit auch durchaus kleineren Beträgen. Und dann haben wir verschiedene Anteilsklassen, um auch verschiedene Vertriebswege adressieren zu können. Genau. Und von der Renditeerwartung sind wir sehr konservativ, weil wir als Untergrenze 4-6% streben wir an. Und müssen natürlich auch die Anlaufphase sehen. Wir müssen ja erst investieren und auch die Liquidität managen. Und genau, und dann gibt es aber auch sicherlich noch deutliches Potenzial nach oben.
Wird es aufwendiger im Handling, wenn man mehr kleinteilige Investitionen drin hat?
Ja, es hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Es ist sicherlich aufwendiger und auch vielleicht ein Kostenfaktor. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich auch eine Granularität und Unabhängigkeit hin, die man bei einzelnen wenigen Großinvestoren dann nicht hat. Da liegen ja dann auch manchmal Risiken drin.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, es ist auf der Vertriebsseite oft herausfordernd, auch weil es gar nicht so sehr am europäischen Rahmenwerk hängt, sondern eher an den Nationalstaaten. Das klingt so ein bisschen, als hätten wir da doch dann wieder Unterschiede letztlich.
Ja, das ist, wenn man zumindest den Privatkundensektor sieht, ist das so. Dann gibt es immer noch mal auf nationaler Ebene Besonderheiten und Hürden. So wird, dass wir leider nicht von einem einheitlich europäischen Markt reden können. Das ist ja auch ein großes Thema, was auf politischer Ebene oder von Verbänden diskutiert wird. Wir haben leider noch nicht den einheitlichen europäischen Binnenmarkt, gerade nicht im Finanzsektor. Und das ist sicherlich ein Wettbewerbsnachteil, den es zu beheben gilt.
Gibt es denn Initiativen in diese Richtung? Haben Sie Hoffnung, dass sich daran was tut?
Ja, unterschiedlichster Art. Also wir sind zum Beispiel Mitglied im BAI, also im Bundesverband für Alternative Investments, der sich dort sehr stark engagiert, dass das harmonisiert wird auf europäischer Ebene und aber natürlich auch die nationale Umsetzung sehr stark an den europäischen Vorgaben und Grundlagen orientiert. Und auch auf europäischer Ebene engagieren wir uns in verschiedenen Verbänden. Und da geht es auch immer darum, die europäische Realwirtschaft, den europäischen Finanzsektor zu stärken. Und da brauchen wir auf jeden Fall mehr Harmonisierung.
Das heißt, im Moment müssten Sie den Kunden in Deutschland anders adressieren als den in Frankreich oder in Italien?
Ja, vor allem müssen wir auch mit den Intermediären unterschiedliche Dinge abstimmen und Dinge berücksichtigen. Und zum Beispiel ist für uns unter nach Italien noch sehr herausfordernd, obwohl da ein sehr großes Interesse ist, weil wir auch in Italien Partnerinstitute haben, die von der Ausrichtung sehr ähnlich wie wir unterwegs sind und deswegen von dem Angebot auch sehr angesprochen sind. Tatsächlich ist aber auch das Interesse aus dem Nicht-EU-Ausland, also zum Beispiel aus der Schweiz, sehr, sehr hoch, was uns jetzt einerseits freut und ein Stück weit überrascht, dass wir aus der Schweiz von Intermediären rege Nachfrage haben.
Was ich mir ganz spannend finde, es sind ja sehr langfristige Investments von der Natur her. Wie kann man denn tracken, sicherstellen, dass dennoch diese Klimawirkung, die man ja erzielen will, diese transformative Wirkung, dass die auch erreicht wird? Wie behält man das im Blick?
Ja, also Impact Measurement im Fachbegriff ist einerseits schon eine riesen Herausforderung. Man kann einige Sachen natürlich niedrigschwellig messen, wie jetzt zum Beispiel, wie viel Strom wird produziert oder transportiert, gespeichert, ne, wie viel CO2-Äquivalente werden dann eingespart und so weiter. Wobei man irgendwann natürlich auch in den Bereich kommt, wo man nicht mehr messen kann, sondern schätzen muss. Und dann wird es aus meiner Sicht aber auch immer ein bisschen kritisch. Merken, ich bin auch ein bisschen bei den rein quantitativen skeptisch. Bei uns ist halt auch immer der qualitative Aspekt wichtig. Den kann man aber in der Regel nicht messen. Den kann man aber transparent darstellen. Und das ist beispielhaft bei uns, dass wir die Nachhaltigkeit sehr tief verankert haben im Investmentprozess schon und halt unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten viel mehr Aspekte von vornherein berücksichtigen. Und dann viel im Bereich, was man unter Additionalität dann erfasst, darstellen wollen. Jetzt ganz einfaches Beispiel, wenn Sie einen Solarpark haben, dann ist halt schon die Frage, wo steht der? Ne? Also ist da jetzt zusätzlicher Flächenverbrauch oder ist das vielleicht eine Fläche, die sowieso schon versiegelt ist? Und wenn Sie das jetzt auf einer Fläche haben, wo grundsätzlich Natur ist, ist halt die Frage, also wird dann da gemäht zwischendurch oder machen Sie eine Weidehaltung, ne? Also Tierhaltung? Mit Schafen zum Beispiel, das hat unter Biodiversitätsgesichtspunkten einen sehr großen Unterschied. Und das ist eine Additionalität, die können Sie nicht unbedingt messen, die können Sie aber transparent machen. Ein anderes Beispiel, eher im Sozialbereich, ist halt wirklich die Einbindung der Kommune. Das ist nicht immer gegeben, auch wenn es im EEG vorgesehen ist. Das versuchen wir immer darzustellen, dass die Kommune eingebunden ist, auch ökonomisch partizipiert, aber idealerweise auch die Bevölkerung, wenn jetzt zum Beispiel ein Windpark ist. Das hat ja auch, ich sag mal, eine Auswirkung auf die lokale Bevölkerung und dass sie auch Möglichkeiten hat, dazu partizipieren und auch ein Lastenausgleich stattfindet. Das sind Aspekte, die sind uns sehr wichtig. Die kann man auch sehr transparent machen. Das können wir auch beweisen unter diesem Gesichtspunkt. Aber das ist jetzt nicht etwas, was man rein quantitativ misst und in einem KPI ausdrückt.
Ja, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind in verschiedenen Interessenverbänden aktiv, auch auf europäischer Ebene. Es gibt da unter anderem eine Sustainable Banking Coalition. Das sind, wenn ich es richtig gezählt habe, 11 nachhaltige Finanzinstitute aus 8 EU-Staaten. Die GLS-Bank ist da ein Gründungsmitglied gewesen, 2023. Was sind denn da die Themen, für die Sie sich einsetzen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Ja, also es ist ein informelles Netzwerk, also es hat keine Gremiumstruktur. Das sind Gleichgesinnte oder mit ähnlichen Interessen, haben sich zusammengetan. Das ist auch von der Struktur her ein bisschen bunter in der Weise, dass es nicht nur Banken sind, da sind auch Neobanks, Fintechs, ne, also andersartige Finanzdienstleister, die aber eins, sie sind alle aus Europa, sie setzen sich für europäische Interessen, also auf der Unternehmensseite, aber auch auf der zivilgesellschaftlichen Seite ein und wollen einfach proaktiv mitgestalten, wie zum Beispiel die Regulatorik aussehen könnte, ne, dass sie effektiver ist, dass sie zielgerichteter ist. Das heißt, wir machen da Verbesserungsvorschläge, ne, wenn da was aufgefordert wird von der EU-Kommission, zum Beispiel Vorschläge einzureichen, da synchronisieren wir uns und geben Vorschläge ab. Wir sind sehr praxisorientiert, also wir haben in der Regel auch immer Praxisbeispiele und die tauschen wir auch untereinander aus. Also es geht auch immer ums wechselseitige Enabling und Wissenstransfer untereinander. Und wir setzen uns aber auch dafür ein, dass zum Beispiel wie öffentliche Mittel allokiert werden, dass der Zugang leichter wird, auch für kleinere Institute, für nachhaltige Institute, dass sie halt auch einen Zugang zu öffentlichen Mitteln und Förderprogrammen haben.
Man hat ja den Eindruck, es ist gerade für nachhaltige Institute im Moment eine schwierige Phase. Wir haben in Deutschland ja auch vor einiger Zeit mitbekommen, die Triodos Bank hat ihren Rückzug beispielsweise angekündigt, einen Wettbewerber in dem Bereich. Wie würden Sie den Markt einschätzen im Moment?
Also wir erleben auf jeden Fall gerade medial oder von der Stimmung eher Gegenwind. Ja. Dazu muss man sagen, es kommt natürlich aus einer gewissen Hype-Phase. Ne? Das Thema Nachhaltigkeit wurde halt auch sehr gehypt, auch emotional und unter Marketing-Gesichtspunkten. Das hat jetzt stark abgekühlt und man könnte auch sagen, ne, das Marketing-Thema ist fast weg. Damit kann man aktuell sicherlich nicht unbedingt punkten. Aber die Relevanz ist weiterhin da. Wir haben weiterhin ja die sozialen als auch ökologischen Probleme, warum das Thema einmal so prominent geworden ist. Und wir haben auch weiterhin das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern. Also wir haben weiter Kundenwachstum, wir haben viel Nachfrage von nachhaltigen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also die Nachfrage nach Krediten ist weiterhin da und also auch der Bedarf nach nachhaltiger Geldanlage. Was für uns zum Beispiel herausfordernd ist, dann eher, dass man auch mit dem starken Wachstum der Bank auch mal wieder sein Eigenkapital entsprechend erhöht. Aber die Nachfrage tatsächlich weg wäre, geschweige denn, dass die Probleme gelöst sind, das kann man, glaube ich, beides nicht sagen.
Sie sind ja mit der Sustainable Banking Coalition auch dann so ein bisschen ein Gegenbeispiel. Ich denke jetzt gerade an so Initiativen wie beispielsweise die Net Zero Asset Alliances. Da ist ja vieles, ich sage es mal, in der Schublade verschwunden. Es ist ruhend gestellt oder inaktiv oder wie auch immer man es da nennen will. Haben Sie Sorge, dass Ihnen dann ähnliches Schicksal droht oder würden Sie sagen, die sind eigentlich alle noch voll dabei?
Ja, also auf jeden Fall. Gerade weil es sehr praxisbezogen ist und wir an konkreten Problemen als auch Lösungen arbeiten. Und wenn man Beispiel Regulierung nimmt, das ist ja auch sehr unpopulär geworden für viele Unternehmen, die Nachhaltigkeitsregulierung, weil sie einfach auch sehr vielleicht aufgeblasen war. Also der Aufwand wirkte einfach sehr, sehr hoch. Sie war in Teilen auch widersprüchlich, sie war unausgereift. Und jetzt ist man leider dazu gegangen, es natürlich so ein bisschen einzustellen, zu cutten.
Omnibus-Initiative, ja.
Genau, gesprochen und dann wird es als Erleichterung verkauft. Ich halte das für einen Pyrrhus-Sieg.
Würden Sie sagen, es ist zu weit gegangen, die Vereinfachung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da auch erhebliche Risiken, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, weil die Banken, die Versicherungen brauchen diese Daten. Ja. Und die Gefahr ist, dass dann Unternehmen nicht mehr bankable sind, nicht mehr investable sind und auch nicht mehr versichererbar sind. Das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr. Und man hätte, statt jetzt zu streichen und krass zu vereinfachen, hätte man, glaube ich, den Fokus auf eine viel effektivere Gesetzgebung oder Regulatorik legen müssen. Also nehmen Sie mir ein Beispiel, wenn diese ganzen Daten auch was Lieferketten betrifft. Das ist ja im Zeitalter, wir stehen jetzt im KI-Zeitalter, ne? Da sind Daten Gold und wie wichtig ist das? Und dass Sie eine gute Kenntnis von Ihrer Lieferkette haben, um zu erkennen, wie resilient ist sie eigentlich und wie oder wo ist sie sehr fragil? Und wir erleben jetzt gerade ein Kollabieren von Lieferketten im Energiebereich durch den Krieg am Persischen Golf. Und von der Seite ist es, glaube ich, fatal, dass man jetzt an gewissen Bereichen gar keine Daten mehr bekommt und gleichzeitig andere Intermediäre, also Finanzintermediäre, diese aber brauchen. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es ein falscher Schritt, eine falsche Signalwirkung. Ich kann aber verstehen, warum die Kritik entstanden ist. Und das ist ein Beispiel, an dem wir halt arbeiten. Wir wollen eine Regulatorik haben, die viel effektiver ist, praxisbezogener ist und lösungsorientierter ist. Und ich glaube, sie werden in vielen Stellen ja schon zu bürokratisch und auch ineffizient und widersprüchlich.
Wenn Sie sich mal so erinnern an die jüngsten Diskussionen, die Sie mit Ihren Kollegen in den anderen Nachhaltigkeitsbanken und Fintechs hatten, was würden Sie sagen, wenn man jetzt mal einen Wunsch formulieren dürfte, ein Problem, was Sie gerne gelöst hätten als Branche, was würden Sie sagen, ist so der eine Punkt, wo Sie sagen, das wäre schön?
Ja, ich glaube, insgesamt mehr Transparenz in die Nachhaltigkeitsthemen und Daten zu bekommen, dass einerseits Greenwashing nicht möglich ist oder nahezu verhindert wird, andererseits ja auch die Unterschiede im Positiven transparent und sichtbar werden.
Und unter dem Strich, um nochmal zum LTIF zurückzukommen, als ja letztlich einem europäischen Rahmen, der ja ein Schritt auch ein bisschen zu mehr Einheitlichkeit sein soll, wenn Sie sich diese Weiterentwicklung von, ich nenne es mal LTIF 1 zu LTIF 2.0 jetzt anschauen, würden Sie sagen, ist gelungen, ist ein Schritt in die richtige Richtung oder hat noch Luft?
Genau, wenn man so anfängt, wo kommt vielleicht der Bedarf her? Da sind wir ja auf europäischer Ebene. Wir haben ein Defizit oder eine Schwäche in den sogenannten Private Markets im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder zum US-amerikanischen Kapitalmarkt. Und das soll der LTIF ja auch adressieren, an der Problemlösung hier dazu beitragen, das Problem zu lösen. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Der LTIF 2 ist schon eine Verbesserung. Es gibt Aspekte, wo man sagen muss, okay, vielleicht ein bisschen falsch abgebogen. Der LTIF 1 war ja fokussierter auf die EU. Jetzt ist es ein bisschen breiter. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, wir müssen im positiven Sinne doch ein bisschen stärker auf unsere europäischen Interessen achten und aber auch vor allem die Gemeinschaft untereinander stärken. Und da Das ist mir persönlich manchmal zu sehr auf nationale Interessen ausgelegt und dann investieren wir doch gleichzeitig wieder in der ganzen Welt. Ich glaube, es ist einfach eine gute Chance, hier viel in Europa gemeinsam auch vorwärts zu bringen.
Das heißt, noch ein paar nationalstaatliche Hürden abbauen und dann geht das in eine gute Richtung.
Genau, auf jeden Fall. Und die Vorschläge zum Beispiel im Draghi-Report sind ja da. Es müssen halt auf politischer Ebene umgesetzt werden und da hakt es ja auch gerade an den Nationalstaaten oder an den Nationalregierungen. Ich glaube, da wäre viel mehr möglich und ich glaube, dann würde in Brüssel auch vieles besser funktionieren.
Also noch ein Stück Weg zu gehen, aber Sie werden es weiter begleiten mit der Sustainable Banking Coalition und auch in Ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der GLS Investments. Das war Carsten Kürlings. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Arbeit. Schön, dass Sie im Podcast dabei waren. Vielen Dank.
Danke, Frau Reifenberger.
Und wir werfen natürlich auch in dieser Episode einen Blick in die Branche und schauen, welche Themen sonst noch bewegt haben. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal anfangen mit einem Energieversorger, die NBW. Die hat zuletzt einiges an Geld in die Hand genommen und investiert, auch in puncto erneuerbare Energien. Was steht denn konkret an Zahlen im Raum? Über welche Investitionen sprechen wir hier?
Die NBW hat im vergangenen Jahr knapp 8 Milliarden Euro investiert, rund ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor. Das Geld floss vor allem in den Ausbau der Stromnetze, in Wind- und Solaranlagen sowie in wasserstofffähige Gaskraftwerke. Der CEO sprach vom größten Investitionsschub in der Geschichte des Unternehmens. Gleichzeitig forderte er politische Reformen, etwa bei den Netzentgelten.
Ja, also einiges auch in den erneuerbaren Bereich geflossen. Welche Rolle spielen denn die erneuerbaren Energien heute im Mix in der Stromerzeugung von NBW?
2/3 des vom Unternehmen erzeugten Stroms kommen inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen hat bei Wind und Solar einen Rekordzubau verzeichnet. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll dieser Anteil auf 80% steigen.
Jetzt ist ja immer so ein bisschen auch die Debatte, Wachstum schön und gut, aber es darf ja oder soll dann ja auch nicht auf Kosten des Gewinns gehen. Wie sieht es denn bei der NBW wirtschaftlich aus?
Das operative Ergebnis lag zuletzt bei gut 5 Milliarden Euro und damit leicht im Plus. Der Konzernüberschuss ging hingegen um etwa 5% zurück, hauptsächlich wegen einer geringeren Bewertung von Wertpapieren. Für das laufende Jahr erwartet EnBW ein etwas niedriges Ergebnis, weil die Erlöse im Bereich Kraftwerke weiter sinken dürften. Das Unternehmen sieht sich dennoch auf dem Kurs.
Wir bleiben mal noch ein bisschen beim Thema Energie. Die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, die NRW-Bank, die hat sich kürzlich zum Fördervolumen geäußert. Das hat sie ziemlich ausgeweitet und auch da geht es um die Energiewende, um wirtschaftliche Transformation. Wolf, was genau hat die NRW-Bank sich denn auf die Fahnen geschrieben?
Das Förderneugeschäft ist um über 40% auf gut 16 Milliarden Euro gestiegen. Besonders auffällig ist, dass die Bank dabei deutlich mehr eigene Mittel eingesetzt hat, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Im Mittelpunkt stehen Zinsverbilligungen und Tilgungsnachlässe im Rahmen des Programms Invest Zukunft der NRW-Bank, das Transformationsangebote für Unternehmen bündelt.
Und welche Bereiche werden da jetzt besonders stark gefördert?
Den größten Posten machen Infrastruktur und Kommunen aus. Dort hat sich das Volumen fast verdoppelt. 3 Milliarden Euro flossen in Energiewende und Umweltschutz, davon allein über 2 Milliarden in die Windenergie. Auch die Wohnraumfinanzierung erreichte einen neuen Rekord und die Wirtschaftsförderung legte um gut ein Viertel zu.
Es gibt ja dann bei der NRW-Bank auch noch ein Spezialprogramm, das nennt sich Venture EU Tech and Scale. Was hat es denn damit auf sich?
Das Programm richtet sich an wachstumsstarke junge Unternehmen. Besonders gefördert werden kapitalintensive Scale-Ups aus Deep-Tech-Sektoren wie beispielsweise Quanten- und Nanotechnologie. Es hat ein Volumen von 200 Millionen Euro und ist mit einer Investitionsgarantie der Europäischen Union unterlegt. Die Vorstandsvorsitzende der Bank, Pantring, betont, dass künftige Investitionen nur im Zusammenspiel von regionalen, nationalen und europäischen Instrumenten zu stemmen seien. Die Bank sieht Europa dabei ausdrücklich als strategischen Hebel.
Und dann gab es da vor einigen Tagen noch ein ganz interessantes Gerichtsurteil. Es geht um eine Klimaklage gegen die Autobauer BMW und Mercedes. Eingereicht hatte sie die deutsche Umwelthilfe und das Ganze ging bis hoch vor den Bundesgerichtshof. Wolf, was genau war denn das Ziel dieser Klage?
Die deutsche Umwelthilfe wollte erreichen, dass BMW und Mercedes ab Ende des Jahrzehnts keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen dürfen. Die Begründung: Die Autobauer verbrauchten einen überproportional großen Anteil am gemäß der Klimaziele verbleibenden CO2-Budgets von Deutschland. Das würde später drastische Einschränkungen nötig machen, die in persönliche Freiheitsrechte eingreifen könnten.
Und ist der Bundesgerichtshof da mitgegangen?
Der BGH hat die Klage abgewiesen. Das Gericht stellte klar, Klimaschutz ist Aufgabe des parlamentarischen Gesetzgebers und nicht der Zivilgerichte. Einzelnen Unternehmen sei kein CO2-Budget zugewiesen worden und das sei nicht Sache der Gerichte, konkrete Emissionsmengen oder Reduktionsvorgaben festzulegen. Fachleute sehen das Urteil als Fortsetzung der bisherigen Rechtsprechung.
Ist das denn jetzt damit endgültig vom Tisch oder kann sich das vor Gericht noch weiter hinziehen?
Der BGH ist die letzte Instanz in Zivilsachen. Wenn Grundrechte berührt sind, bleibt jedoch der Weg zum Bundesverfassungsgericht. Die deutsche Umwelthilfe hatte bereits im Vorfeld angekündigt, diese Option zu prüfen. Bemerkenswert, der Senat soll bei der Urteilsverkündung selbst auf diese Möglichkeit hingewiesen haben, was Beobachter als ungewöhnliches Signal werten. BMW und Mercedes begrüßen die Entscheidung als Beitrag zur Rechtssicherheit.
Also mal sehen, ob da das letzte Wort tatsächlich gesprochen ist. Vielen Dank bis hierhin. Das war Wolf Brandes. Danke, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch ein paar Termine mit auf den Weg geben. Und zwar findet vom 14. bis 15. April in Berlin der 4. Scope 3 Summit statt. Es geht um Daten, um Reporting und um Ansätze zur Emissionsreduktion. Und am 23. April ebenfalls in Berlin, da beginnt der Digital Sustainability Summit des Digitalverbands Bitkom. Da geht man der Frage nach, wie man Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit strategisch zusammendenken kann. Die nächste Episode Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 16. April. Dann ist an dieser Stelle mein Kollege Franz Kongbui für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.